Und dann ist eine Explosion passiert. Little Richard schreit und ich denke mir, warum schreit der Mann so? Also heute wird man sagen Ladendieb. Damals habe ich es anders formuliert. Ich habe sie gerettet vor dem Zugriff inkompetenter Hände.
So. Schlechter Ohren.
Ja, und schlechter Ohren, genau. Einfach Unverständnis und so weiter. Mein erstes Interview war mit Manfred Mann. Und das war so schlecht, dass ich mir gedacht habe, das ist auch mein letztes. Da hat er mir sogar angeboten, dass ich nicht mehr Mr. Brown sagen muss, sondern You can call me James.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous, dem Podcast aus den Bayernwerkstudios. Und heute freue ich mich auf eine, ist immer so ein blödes Wort, Legende, eine Radiolegende, ein Fernsehmoderator, der, sage ich mal, in meiner Generation das Abendprogramm gestaltet hat. Und vor allem, und das freut mich ganz besonders, ein Kenner von Musik, sagen wir mal, von den 50er Jahren bis heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Fritz Egner. Grüß dich.
Servus, grüß dich, Hannes.
Wir haben ein Rendezvous, Ringelstädters Rendezvous. Und wie es beim Rendezvous üblich ist, wir stellen uns vor, wir würden uns nicht kennen, was in unserem Fall nicht stimmt. Aber wenn man dich jetzt nicht kennen würde und wir würden uns treffen, wie würdest du dich kurz vorstellen?
Also als sehr zurückhaltender Mensch, der durchaus in ein Gespräch verwickelt werden kann, aber nicht unbedingt danach sucht.
Das ist eine schöne Beschreibung deiner Person und ich habe mir im Vorfeld, habe ich mir so Gedanken gemacht und so dein Leben so ein bisschen angeschaut und habe mir gedacht, so in welcher Zeit und mit welchen anderen Kollegen du so im Fernsehen und im Radio warst, ob Gottschalk, Jauchen, wie sie alle heißen. Und irgendwie ist es erstaunlich, dass du eine Wahnsinnskarriere gemacht hast zum einen, aber diesen ganzen Boulevardbereich und dieser ganze Gossip, sagt man halt, da hat der Fritz Egner nie stattgefunden.
Ja, ganz bewusst nicht. Mir fehlt da dieses Gen, dieses Selbstverwirklichungsgen und das braucht man eigentlich. Also ich beneide Gottschalk und auch Jauch immer wieder, dass die diesen Drang zur Öffentlichkeit haben, weil das hilft ja weiter und gehört ja eigentlich auch zu dem Job. Aber bei mir ist es unterentwickelt und ich bin da immer auch daran gescheitert, dann, wenn es darauf ankam, mich selber zu präsentieren und darzustellen oder in der aktuellen Home-Story zu machen, dann bin ich im Wald verschwunden.
Aber wenn du sagst gescheitert, warum gescheitert? Weil eigentlich hast du doch in Wahrheit das schönere Leben, oder?
Ja, letztendlich schon, aber wenn du beim Privatfernsehen warst, wie ich bei Sat.1, dann erwartet man natürlich, dass du dich in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form immer wieder zeigst und bei jeder Vernissage mit dabei bist.
Filmpremiere.
Und ich habe auch schon mal den Satz dann gehört, du Fritz, jetzt sag mal, kannst du nicht einen kleinen Skandal irgendwas,
was... Ist dir da nichts eingefallen?
Mir, doch, eingefallen wäre mir schon was, aber ich wollte es nicht provozieren.
Ich wollte
es nicht
machen.
Nein, genau. Also da fehlt mir wirklich so ein bisschen der Drang zur Selbstdarstellung.
Jetzt wollen wir, ich würde ja gerne mit dir so ein bisschen durch dein Leben surfen. Mhm. Und bevor wir das machen, kriegst du ein Geschenk. Es ist nicht ganz uneigennützig, weil wir haben uns das letzte Mal gesehen, bei mir in der Fernsehsendung und dann habe ich festgestellt, dass du gar nicht von meiner Musik gar keine Ahnung hast.
Und jetzt
habe ich mir gedacht, mit Lust der Vollständigkeit halber, du darfst das aufmachen.
Darf ich? Okay. Ja.
Darfst einfach aufreißen, das haben wir jedes Mal.
Das mache ich schon mit Bedacht.
Ja, er macht es mit Bedacht. Du bist der Erste, der es mit Bedacht macht. Ja. Da haben wir es schon wieder. Da
muss man schon nicht übertreiben, aber mit Tesafilm, auch da bin ich vorsichtig, den kann man ja wiederverwenden.
Ach, sparsam ist er auch noch.
Ja, da bleibt mir nichts über. Ich meine, ich war 40 Jahre oder 45 Jahre beim BR.
Da ja gut, da bist du erst froh sein, wenn's nur einen Tesafilm irgendwo dir erwerben kannst. Auf jeden Fall ist das letzte Live-Album von mir und meiner Band. Und ich nehme an, du hast es nicht.
Nein, ich habe es nicht, aber ich bedanke mich ganz herzlich
und dafür. Deswegen,
und dann schaue ich gleich mal, was da alles drauf ist. Ja, super, ja, heile Welt. Ja, ein paar Sachen, ich kenne schon deine Arbeit. Und deine Neigung zur geilen Musik.
Neigung, so schön. So, jetzt darf was weggehen und jetzt fangen wir mal tatsächlich in deinem Fall ganz von vorn an. Wie kommt man in der Zeit, in der du groß geworden bist, zum Rock'n'Roll? Hm. Was war die Initialzündung?
Gute Frage. Die war eigentlich unabsichtlich von meiner 10 Jahre älteren Schwester in Gang gesetzt worden. Und zwar hat die beim Lindberg in der Sonnenstraße in München gearbeitet und die hatten damals auch eine Plattenabteilung. Und an Ostern hat sie mal einen Plattenspieler mit nach Hause gebracht. Da konnte man einen Deckel aufmachen und da war der Lautsprecher drin und eine wahllos zusammengestellten Stapel Platten. Und dann habe ich angefangen, damit zu hantieren.
Also in München?
In München, in Pasing.
Du bist ein München-Kindl.
Ich bin ein Münchner Gewächs, Quacks oder so. Ich glaube, so sagt man. Auf jeden Fall habe ich mich dann da durchgearbeitet. Da war drin Capri Fischer, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren und zwei rehbraune Augen.
Ja, wunderbar.
Da eine oder andere Marsch war auch dabei, mein Vater war zufrieden. Aber dann kam eine Single, die ich heute noch besitze und ich kann mich wirklich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich den Saphir, das muss man ja heute schon erklären, was ein Saphir ist. Ja, jetzt geht's ja wieder, Vinyl hat ja wieder eine Renaissance. Den Saphir auf diese Single gelegt habe und dann ist eine Explosion passiert. Little Richard schreit und ich denke mir, warum schreit der Mann so? Was ist ihm denn passiert? Aber ich war fasziniert von dieser Energie, die darüber kam. Und dann wollte ich unbedingt mehr wissen darüber. Hab dann auch am Radio immer ein bisschen rumgespielt und bin dann irgendwann mal beim amerikanischen Sender AFN hängen geblieben, denn die haben diese Musik gespielt damals. Und ich dachte mir, das ist der einzige Sender, der
mir... Aber konntest du Englisch?
Kein Wort.
Kein Wort.
Nein, aber ich hab einfach gefühlt, dass diese Leute, die diese Musik da präsentieren, die Leidenschaft auf der Zunge tragen. Und da hat man gedacht, Mensch, der Fred Rauch, der damals beim Bayerischen Rundfunk auch noch Sendung hatte, wir spielen ihre Melodie, der hat sich dann immer entschuldigt, wenn er was aus den englischen Charts gespielt hat und hat da immer wieder durchklingen lassen, dass er schon denkt, das geht alles wieder vorbei, was sich da entwickelt. Also da habe ich mir auch gedacht, warum spielt das, wenn er sich dann dafür entschuldigen muss, aber da war so eine Abneigung da und bei den Discjockeys von AFN, American Forces Network, da hat man das Gefühl gehabt, das sind auch deine Freunde, die wollen mit dir einfach Musik teilen, die sie selber cool finden. Und das hat bei mir in Gang gesetzt, dass ich da in diese Richtung irgendwie gehen
möchte. Wie alt warst du da?
Naja, da war ich so 10, 11 war ich da. Ja.
Und bist du dann in deinem Zimmer gesessen und hast diesen Plattenspieler mit dem eingebauten Lautsprecher?
Den habe ich nicht mehr hergegeben.
Genau,
den wollte ich, die hätte ihn wieder zurückbringen müssen. Und diese Platte habe ich natürlich auch bis heute noch. Die musste
und,
auch, ja.
Und dann sitzt du da und hörst diese Musik und bist in einem Glückszustand oder in einem... So, also bei mir, ich kann mich bei mir erinnern, das war so, ich war plötzlich so aufgeregt. Also ich war bis dahin im Leben nicht aufgeregt. Aber also so die erste für mich Rockmusik und das gehört habe, war ich wahnsinnig aufgeregt und habe gemerkt, jetzt macht das mit mir irgendwas, was vorher überhaupt nicht da war.
Ja.
Und wie hast du dann aus dieser Aufregung quasi, wie hast du die kanalisiert zu was, dass man da was damit machen kann?
Ja, das war zunächst schwierig, weil ich hatte wenig Taschengeld und mir wurde auch dann später, das war ein paar Jahre danach, eine Klavierlehrerin zur Seite gestellt, weil die haben gesagt, ja, der Bub, der
zur
liebt
Seite
Musik.
Gestellt, ja. Ist auch schön, ja. Da blieb sie dann auch stehen.
Die war wirklich so, die habe ich dann auch zur Seite gestellt, weil die war so pädagogisch unfähig. Ich musste am Brunnen vor dem Tore spielen und ich wollte eigentlich ein Solo von Elvis Presley von Treatment
Nice. Oder so Boogie Woogie wenigstens. Oder?
Ja,
so,
irgend
das
sowas.
Das war ja damals so, jetzt spielen wir mal ein Boogie Woogie. Genau. Konnte meine Klavierlehrerin mir nicht vorspielen.
Naja, meine hat das entsetzt zurückgewiesen, also dieses Ansinnen. Und dann habe ich mir gedacht, das Geld, das mir die Mutter mitgibt für die Klavierstunden, das lege ich anders an. Ich kaufte mir Platten dafür.
Und in München, kannst du dich noch erinnern, welchen Plattenladen da warst? Gibt es ja den Optimal, glaube ich, gibt es noch?
Nein, das war dann noch nicht in der Innenstadt. Ich wohnte ja außerhalb in Pasing. Und da gab es nur den Elektro-Egger, hieß der.
Also ein richtiger Elektroladen mit angeschlossener Schallplattenabteilung.
Ja, genau. Und die hatten auch gelegentlich, weil der Besitzer war sehr jazzaffin, auch amerikanische Platten. Und das war also dann schon mein erstes Zuhause. Und man durfte die vorher anhören und dann konnte man sie eben erwerben für, ich glaube, 2 Mark waren das dann erst und dann 4 Mark irgendwann. Und das wurde mir aber schnell auch zu teuer. Und es wurde ein Erklärungszwang ist entstanden bei meiner Mutter, die mich gefragt hat, wo hast denn du die ganzen Platten her? Mhm. Dann habe ich gesagt, da habe ich einen Spätzl, der leiht mir die und manche darf ich auch behalten. Ich habe also gelogen gleich schon mal wieder. Und irgendwann bin ich dann in die Innenstadt gefahren. Das war allerdings Weltreise mit der Straßenbahn aus Pasingen in die Sonnenstraße. Da gab es dann schon das Disco-Center. Mhm. Und die hatten dann das Teufelszeug, nämlich die Original-Singles mit dem Original-Label drauf. Dazwischen war allerdings noch was, da bin ich immer in die PX, das war das Einkaufszentrum der amerikanischen Armee in der Innenstadt gefahren und habe die GIs, wenn sie rauskamen, gebeten, mir da ein paar Singles mitzubringen und dann sind die wieder rein. Die haben
echt?
Ja, die haben mir alle, die haben sich nur gewundert, haben sich gefreut in meinem spärlichen Englisch, aber ich konnte natürlich mittlerweile die Titel ganz gut aussprechen und auch die Interpreten. Dann sind die raus und haben mir die Singles gebracht. Ich musste nie was dafür bezahlen. Und da waren für mich, das waren meine Helden natürlich damals.
Und was waren da, jetzt haben wir gesagt, Little Richard war so der Anfang. Mhm. Und was war dann so die, so zwischen 12 und 14, was hast du dann?
Elvis Presley war dann angesagt und dann auch die ganzen amerikanischen Charts.
Hattest du, weil ich kann mich nur erinnern, dass ich hatte einen sehr alten Vater und Elvis Presley, ich bin da 70 geboren, ich habe jetzt einen Elvis in seiner, also das, als das wirklich aufkam, war ja noch nicht existent, aber ich kann mich erinnern, dass das ein wahnsinniger, ja, da hat man sich wahnsinnig aufregen können über diesen Elvis, weil der so exaltiert war und weil der sich da so produziert hat und weil der so komisch gesungen hat und der kam aus der, mein Vater hat Oper gehört oder irgendwie halt vernünftige klassische Musik. War das eigentlich was Widerständiges von dir oder war das, hat's dir einfach nur gefallen oder lag da schon immer so auch so eine Wehrhaftigkeit gegen die Eltern oder gegen dieses verstaubte Pasing in der Zeit oder was war da?
Ja, das schwingte schon auch mit, dass ich da mich abnabeln wollte, weil die Marschmusik von meinem Vater oder auch die Operetten, die waren mir irgendwie einfach zuwider. Und das mag schon mit eine Rolle gespielt haben, aber nicht die Zentrale. Und mir war die Musik wichtig.
Und warst du da alleine? Also, weil das hört sich bis jetzt, alles, was du jetzt erzählt hast, war so, der Fritz zieht los.
Ja.
Also warst du nicht in so einer Gang irgendwie?
Nee. Gar nicht. Nein, ich konnte meine Freunde, die ja alle diesen Zugang nicht hatten und auch den Radiosender, den AFN gar nicht kannten, da war ich relativ alleine. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Für mich war das meine Welt, in die ich mich dann zurückgezogen habe und das einfach genossen habe, was da rauskam. Und das war alles, von Jazz bis Country. Ich war da überhaupt nicht festgelegt, denn der Vorteil von AFN war, die mussten jedem Soldaten
den Musikgeschmack
bringen. Das sollte quasi ein, ja, Truppenbetreuung letztendlich, ja. Und da war eben alles dabei, von Memphis bis Detroit. Und die mussten sogar eine halbe Stunde hawaiianische Musik spielen, weil irgendwo ein hawaiianischer GI noch stationiert war. Also die mussten die ethnischen Bedürfnisse der Armee bedienen und abdecken. Und dadurch war da eine unglaubliche Vielfalt.
Bis, sagen wir mal, bis so 14, 15, 16, dann geht das Ganze, also die Sammlung wird immer größer, so stelle ich es mir vor. Mhm. Du sitzt immer noch in deinem Zimmer, hörst immer noch deine, bist immer noch ergriffen.
Genau.
Und dann kommt ja irgendwann diese Zeit, macht man eine Lehre, was macht man beruflich? Mhm. Und wo das gelandet ist bei dir, weiß man ja. Aber wie kamst du an, dass das dann zu deinem Beruf wurde? Mhm. Wie ist das gegangen? Also, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das glatt durchging bei deinen Eltern.
Nein, überhaupt nicht.
Dass der Plattenkauf schon ein Problem war.
Ich habe dann eine Lehre gemacht. Das Abitur hat mein Vater mehr oder weniger gekauft von einem Saunafreund. Der war Schulleiter in so einer Privatschule. Und das war ein relativ einfacher Prozess. Und ich war immerhin auf dem Weg schon... Man hat sich sozusagen für mich interessiert und Türen haben sich geöffnet dadurch. Aber das waren alles Berufe, die mich überhaupt nicht angesprochen haben. Aber ich habe es halt gemacht und habe mich aber dann auf Elektrotechnik spezialisiert, weil ich da wusste, da kann vielleicht so auch mal ein Mikrofon dazwischen sein irgendwie. Und in der gleichen Zeit war mein Taschengeld sehr begrenzt. Und ich bin in die Stadt gefahren zum Disco-Center, war verliebt in die Verkäuferin und habe dann da Platten mitgenommen, teilweise ohne sie zu bezahlen. Das kann man, also heute würde man sagen Ladendieb, damals habe ich es anders formuliert, ich habe sie gerettet vor dem Zugriff inkompetenter Hände.
So. Schlechter Ohren.
Ja, und schlechter Ohren, genau, einfach Unverständnis und so weiter. Und habe dann also immer, bin dann immer frecher geworden und habe dann also den Bauch eingezogen, die Single vorne rein und bin dann gegangen. Und eines Tages sagt die Verkäuferin, willst du die Platten nicht bezahlen, die du halt mitnimmst? Und ich habe so getan, als wäre da überhaupt nichts. Und die hat mich aber gehen lassen. Mhm. Das habe ich sehr viel später. Und das hat mich auch beschäftigt. Das beschäftigt mich bis heute, dass die mich, die hätte mir meinen Lebensweg definitiv
verbauen können.
Kaputt machen können, ja.
Vielleicht und war sie auch ein bisschen verliebt in dich und du weißt es gar nicht.
Das weiß ich mittlerweile schon.
Du weißt es.
Denn ich habe die gefunden, die Frau wieder, viel, viel später. Sie hieß Christa oder heißt immer noch Christa Müller. Mhm. Und damals gab es ja nur ein Telefonbuch. Also da waren ungefähr 800 Christa Müllers drin.
Natürlich.
Und ich war eingeladen bei der Talkshow von, das war eine Talkshow im ZDF.
Kerner,
genau.
Beim Johannes.
Ja, der Johannes Kerner. Und da habe ich diese Geschichte auch erzählt.
Und dann hat er sich gemeldet, oder?
Ja, und dann hat am nächsten Tag haben die Tageszeit, da habe ich schon Dingsdag gemacht in der Zeit, die Tageszeit getitelt, der Nette aus Dingsda, Ladendieb. Er sucht die Frau, die ihn nicht verpetzt hat. Und da hat sie sich tatsächlich gemeldet. Ich habe mich mit ihr getroffen, habe ihr meine stille Verehrung dann auch gestanden und habe sie eingeladen in den Lieblingsitaliener und habe mich wirklich von ganzem Herzen bedankt bei ihr, dass sie mich da im Grunde genommen ziehen hat lassen.
Ja. Das heißt, du hast dann eine Lehre gemacht, Elektrotechnik, da waren wir stehen geblieben. Also du wolltest was mit zum Mikrofon, in irgendeiner Form zum Mikrofon kommen quasi.
Und in unserer Nachbarschaft war einer, der Studio-Ausstattungen gemacht hat.
Ja, auch lustig,
kleine
oder?
Firma, ja.
Und ausgerechnet bei dir in der Nachbarschaft.
Ja, genau. Und der hat mich angesprochen, ob ich Interesse hätte, bei ihm mit einzusteigen in die Firma. War ein Zwei-Mann-Betrieb und so. Aber der baute Studiotechnik und stattete auch Studios aus. Zum Beispiel auch das Demo-Studio vom Musicland.
Ah, okay. Okay.
Und jetzt war ich schon in der richtigen Richtung.
Aber da bist du ja genau ins Epizentrum quasi der damaligen Zeit.
Sozusagen, ja. Aber davor habe ich mich noch beim AFN beworben als Studiotechniker. Und das war auch sehr abenteuerlich, denn ich habe der Morning DJ, Jim Sampson, der später bei Bayern 3 war, der war da gerade stationiert auch und die haben da gerade einen großen Billardtisch durch die Tür versucht zu tragen und da habe ich mich angeboten zu helfen. Hab mir dabei den kleinen Finger eingezwickt und musste ärztlich betreut werden von der Sekretärin. Und dann haben die mich angesprochen und haben gesagt, also bist du nur so ein netter Helfer oder hast du noch eine andere Idee, warum du hier bist? Und dann sage ich, ja, ich will mich bewerben für den Job als Studiotechniker. Hochstapelei, klare Hochstapelei. Ich habe noch nie ein Radiostudio von Ihnen gesehen und vor allem schon kein amerikanisches natürlich.
Ne? Aber es ist so krass, weil du ja so ein zurückhaltender Mensch bist auf der einen Seite, aber mit dem Plattenklauen und da hochstapeln, das geht dann irgendwie schon,
oder? Es war ein bisschen
dem hohen Ziel entgegen, oder?
Ja, ich glaube, man kann es vergleichen mit einem Nichtschwimmer, der in einem Fluss einfach getrieben wird und sich gerade noch über Wasser hält.
Okay. Und so ein Ast
ja, genau.
So, jetzt kommt der Ast, jetzt bleibe ich da
und der könnte mich ja vielleicht rausziehen. Ja, also ich habe es halt einfach probiert und habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mich da reinarbeiten. Und das ist mir auch tatsächlich dann gelungen. Allerdings auch nicht ganz ohne Hilfe immer. Ich habe dann immer Leute, mir sind immer Leute begegnet, die mich unterstützt haben und die gesagt haben, dem geben wir jetzt eine Chance. Und diese Chance habe ich dann aber schon ernsthaft genutzt und habe mich dann wirklich reingefuchst in die ganze Technik und so. Und dann war ich 5 Jahre beim AFN, bei dem Sender, den ich
verehrt habe,
religiös verfolgt habe.
Hast nebenbei Englisch gelernt natürlich?
Natürlich, habe auch eine amerikanische Freundin dann gehabt und konnte also auch amerikanisch streiten. Habe also die ganze Sprachpalette ausgenutzt.
Hilfreich für den Rock'n'Roll, wenn man das versteht.
Ja. Und irgendwann haben die angefangen, Verkehrsmeldungen zu machen auch, der AFN. Und die konnten aber die deutschen Straßennamen nicht aussprechen und haben dann gesagt, Fritz, willst du das machen? Da war ich sofort, naja gut, wenn ihr in mich dringt, dann mache ich das gern. Und habe dann auf Englisch, there's a traffic jam on Donnersberger Brücke und so. Und das ist wunderbar. Und dann durfte ich Wettervorhersagen machen. Dann gab es einen Swap Shop, das war so eine Tauschsendung, den habe ich dann moderiert. Und dann irgendwann sagen die, wir müssen jetzt, weil alle AFN-Stationen in Europa mussten einen Beitrag leisten zum Gesamtprogramm. Und da war immer am Donnerstagabend Disco Soul. Und wir hatten damals keinen schwarzen Disc-Jockey. Und die wussten, die Musik kenne ich in- und auswendig. Und haben gesagt, hättest du Lust, die Sendung zu machen? Und dann habe ich europaweit eine Sendung gehabt beim amerikanischen Sender. Ich kann es bis heute noch nicht glauben, dass mir das alles so in den Schoß gefallen ist letztendlich. Und so ging es dann weiter in meinem Leben.
Wer das wissen will und mehr darüber wissen will, kann man ruhig an der Stelle sagen, du hast ein Buch geschrieben, wo sicher auch das alles und noch ausführlicher vorkommt, weil alles werden wir heute nicht erwischen.
Natürlich, ja.
Und das Buch heißt?
Mein Leben zwischen Rhythm und Blues. Das ist allerdings auch eine Metapher fürs Leben, weil Rhythm, Blues, also das Auf und Ab des Lebens, der erste Rhythmus im Bauch der Mama, hört man schon den Puls und das ist ja schon ein Taktgeber im Grunde. Und
ich bin total froh, dass du das aufgeschrieben hast, weil das mag jetzt nicht zu nostalgisch klingen, aber ich glaube einfach diese Geschichte, wie du sie erlebt hast als musikaffiner Mensch, von in dieser total analogen Zeit, das wird es einfach nicht mehr geben. Ja, also du bist wahrscheinlich einer der letzten wirklich Musikkoryphäen, die noch diesen Weg gemacht haben, und die wirklich mit dieser, die noch so viel tun mussten für diese Leidenschaft. Die Eltern, also das ist ja alles, heute denke ich mir oft, hier Spotify-Playlist, alle haben es drin, die Eltern hören zum Teil das Gleiche wie die Kinder. Oder die Kinder hören wieder das Gleiche wie die Eltern. Das war ja damals alles ganz anders. Aber das ist dir schon bewusst, oder? Dass du da wirklich dass das auch wirklich wichtig ist, dass du das erzählst.
Naja, das weiß ich oft nicht. Also beim Schreiben vom Buch habe ich mir schon bei jedem zweiten Satz gedacht, ob das noch jemand interessiert.
Ich finde es voll wichtig, dass du es erzählst.
Das höre ich natürlich gerne und freue mich drüber. Ich sehe es ja auch als Privileg, dass ich das mitteilen darf. Und dass das tatsächlich bei Lesungen, merke ich es ja, die Leute doch interessiert, was ich da so erlebt habe.
Ich habe die Zeit, wo man, sage ich mal, meine Generation dich am allermeisten erlebt hat und wo du praktisch den Job übernommen hast, den die Singles aus dem Plattenladen in deinem Leben übernommen haben, das war, als du Fritz, es gab die Hits, war der große Satz, diese Sendung, weil ich kam zum Beispiel nur, dass wir es mal kurz angesprochen haben, wie bei mir das war, ich kam, also meine Eltern haben Klassik gehört, dann war das nächste, wo ich irgendwie angedockt war, war dann das Bayern 1 Wunschkonzert, da gab es hin und wieder mal einen Song, der nicht deutscher Schlager war. Dann gab es Georg Kostia aus meiner Rocktasche natürlich. Und da habe ich so das erste Mal Spider-Murphy-Gang, so die Anfänge gehört. Und dann war mein absoluter, mein Erweckungserlebnis war mein 14. Geburtstag, als unser Oberministrant mir zu meinem 14. Geburtstag Pink Floyd The Wall geschenkt hat. Und ich die folgenden Wochen in meinem Zimmer verbracht habe und gedacht habe, okay, das, was ich bisher dachte, dass die Welt, das ist ein absoluter Irrtum, das ist es so. Und dann gab's Radio und dann kamst du. Und dann hast du so in meinem Leben den Fächer aufgemacht. Weil für mich war es interessant nämlich, dass man heute immer von den Bubbles spricht, aber damals gab's ganz enge Bubbles. Entweder warst du Rocker oder du warst Popper oder du warst halt Schlagerfan oder sonst irgendwas. Also man hat die Vielfalt von Rock- und Popmusik aus seinem eigenen Umfeld nicht mitbekommen. Weil entweder warst du bei den Mettler, dann hast du also die ersten Led Zeppelin-Sachen gehört, oder du warst eben im Pop-Bereich so, und im Soul, war eine ganz schmale Zielgruppe, würde ich es mal nennen. Mhm. So, und dann kam der Fritz Egner und hat praktisch das Fass geöffnet, und auf einmal war von Tina Turner über eben die ganz alten Sachen, also eben Little Richard habe ich, glaube ich, auch bei dir zum ersten Mal mit bestimmt, wahrgenommen. Aber eben auch so diese Icon Tina Turner Sachen, diese langen Live-Nummern auch. Und dann ist das so in mich eingedrungen. Da habe ich gedacht, okay, das ist ja die komplette Vielfalt. Also Rockmusik allgemein ist nicht nur der Viervierteltakt und der verzerrte Gitarre. Diesen Job, den du da angefangen hast zu übernehmen, war erstmal die Musik. Also du hast so die Brain aufgemacht, würde man halt sagen. Was aber dann kam, und da möchte ich jetzt eigentlich hin, ist, du hast uns auch davon erzählt. Und das war ja alles vor MTV und all diesem ganzen Zeug. Man kannte diese Welt ja nicht und diese Leute nicht. Und auf einmal haben die geredet. Mhm. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie war das für dich? Weil da gibt es eine Parallele für mich. Erst bist du von Pasing in die Innenstadt nach München. Und dann warst du irgendwann beim Radio und warst Profi quasi. Und dann bist du der als erster nach Amerika fährt quasi und diese Leute interviewt. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie war das? Weißt du noch, deine erste Reise nach Amerika, wo du als mit einem Mikro in der Hand, wen hast du getroffen? Stevie Wonder oder wer?
Der erste, den ich in Amerika interviewt habe, muss ich in mich gehen, das weiß ich gar nicht mehr, weil zu der Zeit, wo ich dann zum ersten Mal als Musikjournalist in Anführungszeichen nach Amerika ging, das war dann schon später, da habe ich ja vorher schon viele Interviews gemacht.
Weil die
da waren, ja, genau.
Im Bayerischen Hof habe ich mir immer gedacht, was sie wahrscheinlich im Bayerischen Hof in der Lobby mit denen getroffen, so Sachen, oder?
Ja, ja.
Oder so, auf der Suite, oder wie?
Ja, natürlich, echt? Ja. Oder im Park Hilton war eigentlich das Rock'n'Roll Hotel.
Stimmt, damals, ja.
Ja, und ich habe aber die Scheu vor diesen großen Namen schon beim AFN verloren, weil ich habe gemerkt, das sind Leute wie du und ich, und die waren alle immer nett und freundlich, und die kamen, es war jede Woche kam irgendeiner zu uns ins Studio in die Karlbachstraße. Ich habe Billard gespielt mit Eric Clapton oder mit Eric Burdon, und Little Richard kam auch ins Studio, und alle möglichen Musiker kamen zu AFN, weil jeder wusste, das ist das Zielpublikum für diese Art von Musik, und die wollten gar nicht unbedingt zum BR. Aber da habe ich schon diese Leute eben riechen gelernt und gemerkt, da ist die Chemie auch da, und die freuten sich, dass man sich für sie interessiert hat und so weiter als Europäer. Naja, und deshalb war das jetzt für mich kein so wahnsinnig großer Sprung mehr. Ich habe die Interviews nicht selber gemacht. Mein erstes Interview war mit Manfred Mann. Mhm. Und das war so schlecht, dass ich mir gedacht habe, das ist auch mein letztes. Aber der war einfach schlecht drauf.
Er war schlecht drauf.
Und dann habe ich die Musiker gefragt, sag ich, was war
das? Was ist mit dem?
Ja,
falsche Droge.
Der ist immer so, hat er gesagt. Ja. Und einer hat dann gesagt, wir können ihn halt nicht austauschen, weil sein Name die Band schmückt. Und
das ist super.
Ja, also das war eine wichtige Zeit für mich, um mich da reinzuarbeiten.
Aber woher hast du gewusst, also hast du das beim AFN dann gelernt, was man so Leute auch fragt?
Ja, klar. Weil
schon,
ich war ja immer dabei bei den Interviews als Toningenieur. Ich habe damals auch bei AFN 1976 eine Woche mit Mohammed Ali verbracht, der da seinen Weltmeistertitel gegen Richard Dunn verteidigt hat, dem Europameister. Und da haben wir eine Reportage gemacht, die Everyday Life of Mohammed Ali. Mhm. Und das war auch so, das aus heutiger Sicht denke ich mir, was habe ich da eigentlich für, da war ich mutig, weil ich habe mich da überhaupt nicht geängstigt oder so vor so einem großen Namen. Ich bin dann mit seiner Mutter zum Tanzen gegangen, weil die war auch mit dabei. Das ist aber wieder eine separate Geschichte. Die hat mich eines Tages, ich darf es kurz
erzählen. Ja, bitte, erzähl, wir haben ja alle Zeit der Welt.
Ich versuche so kurz wie möglich zu machen.
Das ist eine super Geschichte. Also, wer kann das schon von sich sagen, dass er mit der Mutter von
Ohr ja, beim Tanzen war? Das ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Der Odessa Clay, er hieß ja vorher Cassius ja. Clay und war aber da schon zum Islam übergetreten und hieß Muhammad Ali. Und die sprach mich an und sagte, du bist noch so ein junger Typ, du kennst sicher eine gute Diskothek in München, wo gute Black Music Soul gespielt wird. Und ich kannte eine, das Tiffany an der Münchner Freiheit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das war so eine kleine pummelige Frau, die hätten sie da nicht reingelassen. Da war Türsteher und nur Models waren da, also sehr selektives Publikum. Und dann haben wir gedacht, naja, das wäre mal peinlich, wenn die da steht und dann nicht reinkommt. Habe ich angeboten, sie zu begleiten. Und sie war gleich begeistert und dann bin ich da mit. Habe aber vorher den Besitzer angerufen, um sicherzugehen, dass wir auch
dass
ich reinkomme. Genau, ich war genau, ein Nobody. Ja. Und rief da an und sagte, ich bin der Fritz vom AFN. Mittlerweile kannten mich die AFN-Hörer, weil sie mich als Sidekick auch immer benutzt haben. Und Fritz, der Tap-Dancing-Engineer, war ich da. Und dann habe ich gesagt, ich bin der Fritz vom AFN. Tap-Dancing-Engineer, super. Und ich käme heute Abend mit der Mutter von Mohammed Ali in seine Diskothek. Und dann sagt er,
klar.
Was willst du wirklich?
Ja, genau. Ja.
Und dann merkte ich schon, ich verliere das Gespräch und der glaubt mir das gar nicht und sagt dann einfach noch in einer Frechheit, ja und der Sohn kommt später nach. Da war gar keine Aussicht, am nächsten Tag war der Kampf. Und sagt er, jetzt pass mal auf, wenn du Mohammed Ali in meine Diskothek bringst, dann kriegst du einen Freibrief, ein Jahr saufen und essen, was du möchtest, bei mir für free. Und jetzt ist natürlich mein Ehrgeiz entflammt. Jetzt sage ich zu seiner Mutter, ich glaube, wir sollten dem Sohn Bescheid sagen, wo wir sind, weil es ist bestimmt nach Mitternacht und so und der will doch wissen, wo seine Mama ist. Und ja, das will er immer wissen, wenn wir in einer fremden Stadt sind. Dann habe ich es aufgeschrieben und so, ja, vielleicht will er ja nachkommen. Und so, ja, das macht er gelegentlich auch. Und ich gehe mit ihr in die Diskothek, wir tanzen gerade zu einem Song von Marvin Gaye. Und an der Tür wie rumort es und er kommt tatsächlich rein.
Ach Gott. Okay.
Sieht mich, der mich bis dahin ja nicht wirklich wahrgenommen, ich war nur ein Helferlein da, sieht mich und man konnte am Gesicht ablesen, dass er sich denkt, was macht der Kerl, den kenne ich doch mit meiner Mutter auf der Tanzfläche. Setzt sich hin, schaut uns amüsiert zu und in mir, Hannes, ich sagte, ich wusste ein Jahr lang, in dieser teuersten Diskothek Münchens, alles for free. Ich glaube, ich bin aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Und und so kam es dann auch. Und ab da war ich dann im Inner Circle und habe mir von ihm einen Handschuh unterschreiben lassen, den ich dann für die Sternstunden vor ein paar Jahren versteigern habe lassen. Und habe mir Bücher unterschreiben lassen für meine Freunde. Ich war plötzlich der Held in meiner Clique. Und ja, das war mein Erlebnis mit Mohammed Ali. Aber da war eben auch schon der Punkt, wo ich gemerkt habe, auch der ist ein ganz einfacher, netter und sympathischer Mensch, der auch genau die gleichen Sorgen hat wie wir und auch Kinder hatte schon und Frauen. Insofern,
mehr Frauen als Kinder.
Mehr Frauen als Kinder auf jeden Fall. Also der hatte schon das Leben genossen und ja.
Jetzt will ich trotzdem nochmal auf das, du hast mir jetzt quasi erklärt, dass Amerika kam ja schon zu dir, darum war die Frage wahrscheinlich ein bisschen romantisch, die ich hatte, nämlich so, weil ich mir so vorgestellt habe, du fährst das erste Mal nach Amerika und triffst die dort, aber das war ja gar nicht so, du hast sie hier eigentlich getroffen.
Ja.
Du warst eigentlich dann irgendwann auch der Ansprechpartner für diese ganzen Plattenfirmen. Mhm. Man hat gewusst, da ist dieser Typ, der kennt das alles, der weiß, wie man mit denen richtig umgeht, der weiß, wie man mit denen redet. Waren das die Plattenfirmen, die auch schon beim AFN, du kanntest, die dann quasi du bei Bayern 3 mit dann bedient hast?
Ja.
Oder gab es da irgendwann einen Wechsel, wo du die Leute dich einfach als Fritz Egner schon kannten?
Nein, ich war Kontaktperson vom AFN an die Plattenfirmen schon dann. Die haben gemerkt, ich interessiere mich dafür und haben mich da losziehen lassen und habe dann in der Münchner Dependance von Bertelsmann, Ariola, da, die hatten die ganzen Labels aus Amerika als Vertrieb.
Ja.
Und da habe ich mir natürlich auch, habe ich mich auch immer jeweils eingedeckt, weil die haben mir die Platten natürlich geschenkt. Ja, und da war ich dann die Kontaktperson und was lustig ist, der Name Fritz ist so deutsch, dass sich die Künstler und die Manager sich das einfach gemerkt haben. Fritz, Fritz war wie Hans oder Max, also einfach das Synonym. Ich muss aber vorausschicken, ich war als 17-Jähriger schon mal privat in New York und mit einer Freundin, allerdings ohne weitere Interessen von ihrer Seite. Aber aber die war älter auch als ich und hat mich da also mitgenommen. Und da wollte ich am letzten Tag des Aufenthalts noch in ein Musical gehen. Ich habe mir die ganzen touristischen Geschichten angeschaut und wollte dann noch Broadway natürlich erleben, aber da gab es keine Tickets mehr. Aber es gab ein Ticket für das Apollo-Theater in Harlem. Wir sprechen von dem Jahr 1969, ich glaube 4 Jahre nach der Ermordung von Martin Luther King.
Da war Harlem noch ganz was anderes
als jetzt. Harlem war also so, dass ein blasser Europäer da als Exot wahrgenommen wurde.
Wenn der N6 sitzen blieben ist, hat man ein Problem gehabt. Also war der einzige Weiße eigentlich.
Ja, eigentlich dabei. Einzige Weiße war ich da und hatte ein Ticket bekommen für das Apollo-Theater für die James Brown Review.
Oje.
Und dann war es
um dich geschehen.
Ja, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das Konzert hat 4-5 Stunden gedauert. 40 Mann, Band, so tight, so absolut auf den Punkt und auf die Eins. Also das war, da wusste ich, das ist nun. Und da dachte ich mir, wenn ich den Mann mal befragen dürfte, woher nimmt er die Energie, die Leidenschaft, die Entschlossenheit, die er auch an den Tag legte. Und wenn ich mit dem einfach mal über sein Leben reden dürfte, das wäre für mich hochinteressant. Ja, und dass das alles in Erfüllung gegangen ist, das ist schon irgendwo schwer zu erklären.
Aber James Brown, also ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut erinnern an einige Interviews von dir mit James Brown, weil da gab es einige. Also den hast du später dann oft interviewt.
10 Mal ungefähr.
Und da kann ich mich noch erinnern, dass ich zum Beispiel das erste Mal diesen Slang gehört habe im Radio von diesem Black Musician aus Amerika, der ganz anders geredet hat als das Englisch, das ich in der Schule in Niederbayern gelernt habe. Dann hat mich das immer so fasziniert, dass du den verstehst, weil ich habe überhaupt nichts verstanden.
Ja, ich habe mich da irgendwie reingehört. Ich habe mir natürlich viele Interviews von ihm angehört und habe dann irgendwie diese Southern Slang-Sprache schon verstanden. Das war teilweise sogar so, oder ich habe zumindest so getan, wenn ich mit ihm geredet habe, dass ich verstanden habe, was er gesagt hat, dass mich seine Musiker gefragt haben, did you understand the boss? We don't understand what he's trying to say. Und der hat mich dann auch immer wieder angerufen, wenn er in Europa war. Und das war für mich irgendwie faszinierend, dass der sich an mich wieder erinnert. Und bei einem Fernsehinterview, da habe ich das habe ich natürlich noch auf DVD und das habe ich dem Live aus Alabama zu verdanken. Die haben mich nach London geschickt, um ihn dort zu interviewen. Da hat er mir sogar angeboten, dass ich nicht mehr Mr. Brown sagen muss, sondern you can call me James. Seine Musiker mussten immer noch Mr. Brown sagen und ich durfte. Und dieses Video, das habe ich immer dabei, das habe ich auch auf meinem Handy. Ja, und das setze ich manchmal ein, um das Eis zu brechen. Wenn ich merke, das sind Leute wie Mick Jagger zum Beispiel, dem habe ich das vorgespielt. Und
ach so, wenn du eintriffst, der wo jetzt ein bisschen schwieriger ist oder dich nicht so kennt.
Und der mich vielleicht auch gar nicht so ernst nimmt, habe ich mir gedacht, und dann spiele ich das vor. Und da ändert sich sofort die Einstellung. Und das hat mir so geholfen. Ja.
Lass uns noch mal kurz über New York reden, weil für mich auch New York sehr viel später im Leben, aber es war für mich nochmal eine komplette, wie ein Rebirth sozusagen in Sachen Musik, da war ich hier schon erfolgreich und alles Ding und dann bist du in New York und gehst von einem Musikclub in den nächsten und denkst da, okay, wenn ich heimkomme, ich höre einfach auf. Mhm. Weil das eine Frechheit ist. Ja. Das ist eine Frechheit im Vergleich zu dem, was da für $100 am Abend in irgendeinem Club Schlagzeug spielt, Gitarre spielt, singt oder sonst irgendwas macht. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, das wollte ich dir noch kurz erzählen, weil das so Weil ich glaube, du hast viele von diesen Erlebnissen gehabt. Und für mich war das so, da gab es diesen, im Times Square gab es diesen Laden von Chuck Berry. Und da war ich kurz bevor er, da hat er noch gelebt, und da gab es unten in diesem Laden, gab es einen großen Club, und unten Lucille hieß der, das war der Name auch seiner Gitarre.
Ja, das war B.B. Kings
Gitarre. Ah, B.B. King meine ich die ganze Zeit. B.B. King, jetzt habe ich mich total verwechselt. B.B. King, genau. Und da gab es einen kleinen Club unten drin für 80 Leute oder 90. Und da bin ich reingestolpert, und dann saßen da auf der Bühne 80-jährige Männer, wo die Gitarren angewachsen waren an dicken schwarzen Bäuchen. Und die haben Blues gespielt.
Ja.
Und ich habe, da waren 30 Leute, vielleicht nur 20. Mhm. So. Und ich bin an die Theke und habe mir was zum Trinken geholt und saß da. Und ich habe nach 10 Minuten habe ich einfach zum Heulen angefangen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben, wo das herkommt. Mhm. Also ich bin in einem ursprünglichen, es ist jetzt nicht mehr im Radio, es ist jetzt nicht mehr auf meinen Platten, es ist nicht mehr Leute, die ausgewandert sind und hier Musik machen, sondern ich bin jetzt im Nukleus quasi und dort die machen das schon immer. Und dann sagt dieser Gitarrist, nachdem das Konzert vorbei war und ich da so wie zur Erstkommunion vordappelt bin, weil ich eine CD kaufen wollte, oder zwei CDs, und dann halt er mir die so hin und sagt, do you want a Grammy nominated oder much guitar work?
Das ist ja klasse.
Ich habe mir gedacht, hey, das gibt's ja nicht. Ich sitze in einem Club, da sind 30 Leute und da oben spielt einer, der für einen Grammy nominiert ist.
Ja.
Und das ist aber anscheinend völlig normal.
Ja.
So, also es gibt so viele davon.
Ja.
Wenn du jetzt über diese vielen Jahrzehnte, wo du dich damit beschäftigt hast, hast du auch immer nur diese Fan-Momente, wo du so dastehst und denkst, wow, das ist einfach, das ist so krass, und was das für eine krasse Kultur eigentlich ist, klar, diese amerikanische Musikkultur. Mhm. Hast du das immer noch?
Ja, das habe ich immer noch. Das ist auch diese Faszination, weil die Leute strahlen das ja auch aus. Ihre Biografie hat sie ja auch zu dem gemacht, was sie dann letztendlich waren und sind. Paul McCartney hat mal zu mir gesagt, ich kann eigentlich gar nicht einen wirklich guten Rock'n'Roll-Song schreiben, weil dafür fehlt mir die Biografie eines schwarzen Amerikaners, der sich ja da verwirklicht in dieser Musik. Und ich bin aus Liverpool und habe da überhaupt eigentlich gar keinen Bezug dazu. Und diese Biografie, glaube ich, zeichnet die Musik eben auch aus, weil das war ja oft Überlebensstrategie.
Ja, gerade der Blues, oder?
Ja, gerade der Blues und auch dann natürlich der Rock'n'Roll, der ja nur schneller gespielter Blues war. Das spielt, glaube ich, eine so große Rolle, dass man diese Leute vielleicht kopieren kann, aber ihren Lebensdrang und ihren Mitteilungsdrang, den kann man nicht kopieren.
Aber es ist nicht trotzdem interessant, dass aus dieser ursprünglichen Musik dann ja auch Weiße, beziehungsweise auf der ganzen Welt, Leute wieder andere Musik gemacht haben, dass es sich so entwickelt hat. Ich denke jetzt zum Beispiel, weil du vorhin angesprochen hast, schon an Clapton, der dann als Mr. Slowhand quasi den Blues wieder in eine ganz andere Energie auch gebracht hat und plötzlich mit dieser hohen, nahezu, also im Vergleich zu einem Blueser, Fistelstimme da plötzlich so gefühliges Zeug gemacht hat nach seiner Cream-Zeit, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, dass Musik so, dass der Rock'n'Roll, der so einfach eigentlich daherkommt, so bis heute so eine unfassbare Entwicklung gemacht hat und so viele Facetten aufgemacht hat, bis hin zu Band dann wie, ich sage jetzt mal, Foo Fighters, so, dass das alles, dass das so eine Linie ist. Es ist doch, bestätigt quasi deine Idee als Jugendlicher, dass es fast nichts Faszinierenderes gibt, mit was man sich beschäftigen kann, oder?
Eigentlich ja. Wenn man es inhalieren kann, wenn man die Faszination wirklich begreift auch. Viele lassen es ja gar nicht zu. Die haben ja fast Angst davor, sich dem so zu widmen. Ich kann das auch verstehen, weil das macht ja was mit einem. Und die Faszination treibt einem ja auch zu Dingen dann, die entweder illegal sind, so wie es bei mir war, oder die dann einfach auch Geld kosten.
Ja, oder ungesund sind.
Oder ungesund. Ich Gott sei Dank bewahrt geblieben, weil mir wurde in meiner Zeit bei Warner Brothers, ich habe ja parallel mal 5 Jahre bei Warner Brothers gearbeitet, da wurde mir zum Frühstück schon eine weiße Line angeboten, Milch und Zucker oder weiße Line.
Ja.
Manchmal wollte man halt nicht uncool sein und dachte mir, ich
Hast du es probiert?
Ich habe es einmal probiert und mir ging es danach so gut, dass ich gedacht habe, das ist gefährlich. Weil du brauchst dann irgendwann immer einen Grund und der findet sich leicht. Ja. Und du bist dann aber abhängig von jemand, der dir das Zeug liefert und so weiter. Und davor habe ich immer Angst gehabt, Abhängigkeit oder Endgültigkeit, die dann ja irgendwann mal entsteht durch so eine Abhängigkeit.
Ich habe viel über Drogen und Rock'n'Roll nachgedacht schon in meinem Leben und habe mir immer gedacht, dass das so ein fast so eine Tragik ist, das Rock'n'Roll, dass er nämlich all diese Kraft hat, über die wir sprechen. Und eigentlich hat er alles in sich, was keine Droge schafft. Und trotzdem ist dort dieses Drogending dort so verortet. Deshalb verstehe ich eigentlich, je älter ich werde, umso weniger verstehe ich es, weil ich mir dachte, wahrscheinlich waren doch so viele sehnsüchtige Biografien am Start, die das gemacht haben, dass die Musik sie nie wirklich genährt hat, sondern sie war wohl doch ein Vehikel, um das Ego zu füllen, aber nicht, um wirklich drin aufzugehen, oder würdest du mir da zustimmen?
Hannes, besser kann ich es nicht beschreiben. Das ist schon richtig. Das ist genau, das ist das Trägermaterial, um auch Frustrationen abzubauen, um Ängste abzubauen oder aber auch einfach überleben müssen. Und das hört man dieser Musik natürlich auch an. Aber das beschreibst du perfekt richtig, ja.
Also wie gesagt, jetzt gehen wir nochmal zu Du im Radio, Bayern 3, Fritz' Garten Hits über Jahrzehnte.
Würde ich jetzt 45
mal,
Jahre.
Würde ich jetzt mal vermuten. Sogar den Senderwechsel mitgemacht, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja, von Bayern 3 dann zu Bayern 1 noch gewandert.
Genau.
Also hast du quasi zwei Generationen den Rhythm and Blues gelehrt.
Geimpft.
Tatsächlich ja auch ein bisschen, weil du ja, und jetzt kommen wir zu deiner Person mehr, wie du so Sachen machst, du hattest ja immer so strukturierte Sendungen. Du warst da jetzt nicht einer, der irgendwie, weil dir wahrscheinlich dieses Selbstdarstellungsgehen fehlt, der sich da hinhockt und dann einfach mal lapidar seine Storys erzählt, sondern du hast das immer geschnittene Interviews, dann kamen Songs, dann hast du Zwischenmoderationen gemacht, die waren alle wahnsinnig fachlich, sage ich jetzt mal. Also man hat was erfahren, man hat was gelernt. Also du hast jetzt nicht einfach so jovial da vor dich hin erzählt, du bist der große Fritz und du hast die ganze Welt gesehen, sondern es war journalistisch, fand ich immer. Wenn du da in deinem Studio gehockt bist, hast du diese jungen Menschen, wie jetzt ich damals war, hast du die im Blick gehabt? Also hast du gewusst, für wen das da ist? Weil du warst eigentlich ja nimmer, du warst da jetzt nicht irgendwie DJ, sag jetzt mal in irgendwelchen, bist jetzt nicht als DJ rumtingelt durch Bayern, durch die Großdiskotheken. Das hast du ja nie gemacht. Also du warst der Münchner Kindl, also hast du diese Landjungs quasi wie mich, die da das, hast du die überhaupt am Schirm gehabt oder hast du so einen journalistischen Ethos gehabt, das ist einfach dein Job, das ist deine Welt und das erzählst du jetzt
sozusagen? Also ich habe nie gewusst, wer mir zuhört. Es gab auch keine Erhebungen vom Bayerischen Rundfunk, um zu schauen, wer ist da eigentlich der Kunde sozusagen. Ich wusste es nicht, nein. Ich habe es ehrlich gesagt einfach für mich gemacht. Okay. Ich habe es auch nie für den Bayerischen Rundfunk gemacht, sondern einfach für mich. Und die haben mich gelassen. 45 Jahre lang haben die mich machen lassen, was ich für richtig hielt. Und die Resonanz, die kam vielleicht vom Techniker oder vielleicht von einer Führung, die gerade mal durch die Studios kam. Aber ansonsten hatte ich keine Ahnung, wer mir zuhört, ob ich überhaupt das Richtige mache. Auch da wusste ich gar nichts. Es kamen hin und wieder mal Journalisten, die mich dann halt befragt haben. Und da habe ich schon gemerkt, ja, scheinbar erreiche ich Leute. Erst durch die Lesungen, seit ich mein Buch vor 13 Jahren zum ersten Mal aufgelegt habe, habe ich gemerkt, wen ich alles erreicht habe. Und musste da auch oft ein Vorurteil abbauen. Denn ich bin da reingekommen in irgendeinen Saal, so 150, 200 Leute, schau da rein und denk mir, das sind doch nicht alle freiwillig da. Die können doch unmöglich das gut finden, was ich im Radio versucht habe zu erreichen. Und die, von denen ich gar nichts erwartet habe, haben die besten Fragen gestellt am Anschluss. Da habe ich gemerkt, bau mal deine optischen Vorurteile ab. wenn einer einen Trachtenhut aufhat, heißt es nicht, dass er nicht R&B versteht.
Ja, das ist ja zum Beispiel was, was ich immer wieder bespreche, wenn es so um Konzerte geht, um Tourneen, die man plant, dass ich immer sage, hey Leute, ihr mit euren tollen Ideen, die 70-Jährigen, wenn es heißt, da kommen viele alte Leute, sage ich, hey, die haben den Rock'n'Roll aufgesogen. Das ist ja, die will ich eigentlich haben. Also wenn, ehrlich gesagt, wenn ein 70-Jähriger aufsteht und den berührt das noch, dann weiß ich, da habe ich es mit jemandem zu tun, der Ahnung hat. Weil der hat sein Leben lang die Musik gehört. So.
Ja.
Jetzt kommen wir trotzdem mal, ich finde ja, wir können ja mit dir über tagelang über Musik reden. Gibt es eigentlich für dich einen Song, den Song, der du sagst, das ist der, der mich in der Fülle am meisten berührt hat?
Ja, den gibt's und der ist von Sam Cooke und heißt A Change Is Gonna Come. Weil das ist ein prophetischer Song, der ist Anfang der 60er Jahre von Sam Cooke selber geschrieben worden. Wie er ihn interpretiert und wie er ihn singt, eigentlich eine Art Lebensgeschichte schon von ihm ein bisschen. Aber auch die Hoffnung, dass die Gleichberechtigung zwischen den unterschiedlichen ethnischen Gruppen, die in Amerika halt miteinander oder nebeneinander oder gegeneinander leben, sich irgendwann mal auflöst in eine offene Gesellschaft. Das ist bis heute nicht gelungen, aber immerhin gab es mal einen Präsidenten mit afroamerikanischen Wurzeln und jetzt schlägt das Pendel ja gerade in die andere Richtung wieder aus. Also Amerika hat das nie wirklich geschafft und hinbekommen, dass es eine friedliche Koexistenz gibt. Da sind alle Beteiligten natürlich mit Schuld, weil sie es einfach vielleicht auch aufgegeben haben, resigniert haben. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau erklären. Aber es ist so, dass ich dem Song unterstelle, der wusste schon mehr, als wir alle wussten zu dieser Zeit.
Dann habe ich noch eine provokante Frage, dann gehen wir thematisch woanders hin. Ich finde, dass du immer standst für Musik mit Groove. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, du, wenn du wirklich was magst, dann groovt's. Magst du Bob Dylan?
Doch, durchaus. Durchaus. Und sag bloß nicht, dass es nichts gibt, was nicht groovt bei
Doch,
Bob Dylan. Ne?
Natürlich gibt's
Slow Train, das
ja,
Album
ja.
zum Beispiel. Also der hat großartige Sachen gemacht. Nein, um Gottes, Maggie's Farm. Das groovt, natürlich. Ja,
gut.
Klar. Ich mag, seine Stimme ist jetzt nicht so, dass ich 10 Alben hintereinander anhören kann. Aber so wie er es interpretiert, wie er es auch rüberbringt, ist es auch ehrlich und echt. Und das fasziniert mich. Und ich habe ja das große Glück gehabt, seine Stiefeltern mal einen ganzen Abend in Cannes, in Südfrankreich, am Tisch neben mir zu haben.
Echt?
Und die haben aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das war wirklich faszinierend.
Also du
das
weißt Sachen über Bob Dylan.
Ja, die kann man nicht weitererzählen. Weil die haben noch...
Bettnässe.
Das würde ich nicht behaupten, aber er war schon schwierig. Also die andere Seite des Genies haben sie mir da hingelegt nach 2 Flaschen Rotwein. Die haben nämlich seinen Katalog betreut und ich war bei Warner Brothers und da gab es eben Gespräche.
Irgendwann ist der Fritz, der so wenig selbstdarstellerisch unterwegs ist und war und so ein Musik-Junkie ist er dann doch in die Sichtbarkeit gegangen in diesem Leben und hast wieder von einer Kultveranstaltung in die nächste gestolpert, weil die Sendung, die du im Fernsehen dann moderiert hast über viele Jahre, war absolute Kultsendung. Und zwar eine der wirklichen, würde ich jetzt mal sagen, Familiensendungen, weil alle Generationen sich darauf einigen konnten. Also ich kann mir an wenig Fernsehsendungen, es war wahrscheinlich Wetten, dass, es war wahrscheinlich nur irgendeine Kuhlenkampf-Sendung und vielleicht Dings da, wo in friedlicher Einigkeit alle Generationen gesagt haben, das will ich sehen, weil es ist lustig, die Kinder sind einfach super und das Spiel ist gut. Warum hast du eigentlich Fernsehen gemacht? Hat sich da hingezogen oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber wir hatten beim Hörfunk eine Hospitantin, mit der ich ein bisschen zusammengearbeitet habe und ihr ein bisschen gezeigt habe, wie man halt so eine Radiosendung baut und so weiter. Und die ist gewechselt zum Fernsehen nach Freimann und war dort in der Abteilung für neue Formate und neue Gesichter. Und die war unheimlich wichtig und hat sich gedacht, schlage ich da mal einfach vor. Ich kenne da jemanden, der beim BR, bei Bayern 3, der kann 2, 3 Sätze ganz gut aneinander reihen und sieht auch gut aus. Letzteres stimmt ja auch. Und den könnt ihr doch mal testen. Für eine Samstagabendshow wäre das gewesen. Und dann haben die mich eingeladen und haben mir eben offenbart, dass es da eine Samstagabendshow gibt. 4 gegen Willi hieß die Sendung. Und dann sage ich, Kinder, ich habe keine Ahnung vom Fernsehen und Samstagabend zur Zeit, ja, wo es noch keine Konkurrenzen gab, das traue ich mir nicht zu. Also das kann ich nicht. Da mache ich euch keinen Gefallen. Und dann sagen die, ah, da haben wir noch was anderes dann. Das ist so mehr ein bisschen Fernsehen mit Radio mit Bild. Und dann haben die mir die englische, britische Version von
Dienstag,
die Vorlage Child's Play gezeigt. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist ja cool. Die Kinder, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und dann haben sie mir noch gesagt, was sie mir zahlen für eine Sendung. Und das war ungefähr 10-mal so viel wie für eine Radiosendung. Und
dann hast du gedacht,
ja, das kann ich doch mal probieren jetzt, ob ich jetzt da Musik ansage oder ob ich mit den Kindern da was mache. Da kann ich nichts verlieren.
Und hast du aber dann, ist dir eigentlich bewusst gewesen, dass ganz viel dich gar nicht kannten als Musikjournalist und als Moderator?
Natürlich.
Sondern dass du plötzlich im Fernsehen warst und dann wurdest du quasi der gute, der Kinderonkel aus dem Fernsehen.
Ja.
Das warst du ja dann über
das
Jahre.
Das war dann wirklich, von heute auf morgen habe ich meine Anonymität verloren. Das ist übrigens ein Prozess, den man nicht so leicht verdaut. Ich glaube, da kannst du mir zustimmen. Ja. Das wird dir auch so gegangen sein. Also da plötzlich wirst du erkannt überall. In jedem Supermarkt musst du dich erklären, warum ich jetzt da bin. Wohnen Sie hier in der Nähe? Nein, ich will nur einkaufen. Also ich musste mich ständig rechtfertigen, warum ich jetzt da bin. Oder habe gehört, wie am Nebentisch in einem Restaurant Leute über mich reden, ohne zu wissen, dass ich da bin. Mhm. Also das war schon das seltsam gewesen und das hat mich echt belastet. Und ich habe dann auch Zurückhaltung plötzlich gespürt, bei mir rauszugehen.
Kenne ich auch, ja.
Kennst du es, wenn dir Leute entgegenkommen und da schaut
es. Ich finde, man fängt an, so die Tage sich genauer anzuschauen, sein Innenleben sich näher anzuschauen, kann ich das heute brauchen oder kann ich es heute nicht brauchen?
Ja, genau.
Also das macht man einfach.
Genau, genau.
Also es gibt Tage, da weiß man, nee, ich gehe jetzt dann, ich mag mich dem nicht aussetzen, also bleibe ich hier.
Ja.
Das ist aber komisch, weil es unfrei ist.
Ja. Aber da sehen wir uns dann ähnlich, weil
also wir suchen es beide nicht.
Ja, quasi. Es gibt ja andere, die genau das über das freuen. Und wenn du das jemand vermitteln willst, dann hörst du immer wieder, ach, das ist doch schön, wenn man überall erkannt wird.
Ich muss da immer an Udo Lindenberg denken, da gibt es diese Geschichte, dass der ausgestiegen ist, also einen richtigen Wutanfall gekriegt hat, als er in London war zum Videodreh, glaube ich, und es hat ihn keiner erkannt.
Ja, naja.
Das haben wir gedacht, wow, krass, da muss schon. Und da war er aber schon wirklich ein Star. Ich meine, dann kann ich doch mal 3 Tage aushalten. Keiner kennt es eigentlich schön, oder?
Ja, das ist die Angst, plötzlich nicht mehr bedeutungsvoll zu sein oder nicht mehr Resonanz hervorzurufen. Ich kenne da einige Leute.
Mit ich denen, auch. Aber es ist erstaunlich, dass du so weit, also so lang das gemacht hast und mit all diesen Folgen natürlich. Aber das erklärt natürlich, warum du danach nicht weiter wolltest, oder, in der Schiene? Du hast jetzt nicht gedrungen nach, bitte gebt's mir dann doch die Samstagabendshow.
Nein, überhaupt nicht, nein. Ich muss sagen, ich hätte das aber auch alles nicht machen können, hätte ich eine Familie gehabt, deren Existenz dann eigentlich davon abhängt, ob ich einen Job habe oder nicht, sondern ich war völlig frei. Ich konnte scheitern, ohne dass ich jemand anderen damit geschadet habe. Und beim Fernsehen muss man einfach auch Sachen ausprobieren. Nicht alles hat funktioniert so gut wie Dings da oder die versteckte Kamera oder die witzigsten Werbespots der Welt und so weiter. Ich hatte da auch viel Glück und eben auch, ich konnte keinen Schaden anrichten, nur für mich selber vielleicht. Aber das war das geringste Problem.
Und dann, wann hast du aufgehört mit Fernsehen? Wie alt warst du da ungefähr? Ich würde jetzt mal sagen, so alt wie ich, glaube ich, so 55.
Ja, so in dem Dreh, ja, sowas, ja.
Und dann bist du wieder eigentlich komplett wieder, hast dich wieder zurückgezogen in dein Hexenhaus, Schneckenhaus der Musik. Oh, eigentlich doch ein Hexenhaus.
Schildkröte.
Ja, genau. Hast dich da wieder zurückgezogen, hast weiter dein Leben als Musikjournalist gemacht, hast auch, hast du nicht vielleicht täusche ich mich jetzt auch, hast du nicht eines der letzten Interviews gemacht mit Tina Turner?
Ja, ob es das eines der letzten war.
Also weil die hat doch dann irgendwann keine mehr gegeben,
stimmt,
oder?
Stimmt,
die
ja,
hat doch genau. In der Schweiz gelebt, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, es war dann nämlich mal bei mir die Anfrage von einem Verlag, ob ich nicht eine Biografie schreibe über Tina Turner. Mhm. Und da habe ich schon gehofft, dass das nicht zustande kommt, weil ich wusste, die will sich nicht mehr darüber äußern, wie das alles gelaufen ist. Ja, und da habe ich habe zu ihrem Mann einen Kontakt gehabt, weil der war bei der Plattenfirma EMI und da hatten wir auch oft bevor der Tina Turner kennengelernt hat, zu tun miteinander. Und der hat mir gesagt, nee, Tina macht nichts mehr, die ist dabei, sich wieder zurückzubesinnen zu dem, was sie eigentlich ursprünglich mal war.
Ja, und auch so eine Erleuchtung, oder? Also die wollte, glaube ich, wirklich,
Buddhismus.
Also die hat viel buddhistischer, zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass die so in ein intensives Ich-Leben endlich mal will und raus aus diesem Irrsinn.
Sie hat mir bei einem der Interviews auch mal gesagt, ich könnte auf die Bühne vollkommen sofort verzichten. Ich bin gern im Garten unterwegs, ich kümmere mich um Fotokunst und ich brauche das eigentlich nicht. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man die auf der Bühne erlebt hat, weil die ist ja auch explodiert auf der Bühne. Aber das war halt nicht unbedingt das, was sie auf Dauer machen wollte.
Hat's dich, und das ist natürlich eine Frage, die muss kommen, und gegen Ende will ich sie dann doch stellen. Hat's dich denn selber nie auf die Bühne gezogen, mit der Gitarre in der Hand oder nie?
Nein, überhaupt nicht. Weil ich schon bei den Klavierstunden, die wir vorher angesprochen haben, gemerkt habe, dass ich überhaupt kein Talent dafür habe.
Das wird nichts.
Nee, es wird nichts. Und es gab so viele schlechte Musiker, dass da einer mehr auch einer zu viel gewesen wäre. Also ich habe mir gedacht, nee, das kannst du niemandem zumuten und es ist auch nicht fair.
Wenn du heute die Musiklandschaft so anschaust, die sehr komplett anders aussieht als vor 40, 50 Jahren, auch noch vor 10 Jahren, bist du unterwegs in diesen Streaming-Plattformen und entdeckst du neue Sachen? Bist du noch auf der Suche nach Musik oder sagst du, na, also Herrschaften, jetzt langsam?
Nein, zwangsläufig, mehr oder weniger, weil ich habe einen 14-jährigen Sohn, der sehr musikaffin ist.
Was hört er?
Gangster-Rap, deutschen schon. Gangster-Rap,
Haftbefehl.
Auch amerikanischen Haftbefehl, zum Beispiel Luciano, Lucio und wie sie alle heißen. Ja, genau. Da habe ich meine Grenzerfahrungen dann. Aber andererseits ist es natürlich interessant, was da für ein Sog entsteht, weil das ist so eine Romantisierung der Kriminalität. Das ist so, wie früher die über Westernhelden gesungen haben in der Country Music.
Ja, klar.
Und letztendlich war das auch nur eine Romantisierung einer Welt, die es gar nicht so wirklich gibt. Aber das hat was Spannendes für die Kids der jetzigen Generation. Und das Einzige, was mir dabei einfach schwerfällt, es sind keine Musiker mehr dabei. Ich war bei Drake im Konzert mit meinem Sohn. Drake war allein auf der Bühne, alles kam vom DJ.
Das irritiert mich auch.
Ja, und das fehlt mir, weil da fehlt mir das Emotionale.
Aber würdest du mit mir d'accord gehen, wenn ich sage, es wird die Musik, also diese große Pop-Industrie teilt sich jetzt irgendwie so auf in... Auf der einen Seite diese Riesen-Events, die so wahnsinnig künstlich daherkommen, so empfinde ich. Aber auf der anderen Seite entsteht schon auch wieder diese Gegenbewegung. Also, dass man in Zeiten von KI und so weiter eher schon wieder so weit ist, dass man sagt, nee, ich gehe auf Konzerte, also sind halt nicht so groß, aber ich will Leute sehen, die handgemacht das auch wirklich leben und spüren. Also ich finde schon, dass es gibt so beides. Das eine driftet immer weiter ab und das andere wird auch wieder so die Gegenbewegung.
Man kann das nur hoffen. Also ich sehe es nicht so deutlich wie du vielleicht,
echt?
Aber du bist natürlich anders unterwegs als Musiker auch und du erlebst ja Live-Erlebnisse, siehst Musik, das ist ja die direkte Resonanz, wenn du auf der Bühne stehst und Musik machst und siehst es ja in den Gesichtern, wie die Leute glücklich sind, wenn sie sowas hören. Und da geht es ja auch nicht darum, dass jeder Ton perfekt ist, sondern es geht darum, dass es echt ist, dass es von innen kommt.
Das meine ich aber. Ich glaube es nicht. Willst du nicht mit mir die Hoffnung teilen, dass egal was technisch passiert, das wird irgendwie nie weggehen?
Teilen würde ich schon gerne mit dir, ja. Aber ich fürchte, dass das KI komplett
Außer Kraft setzt,
ja, weil das ist zu verführerisch. Und da habe ich auch mit Ringo Star gesprochen, über das Thema Technik, wie viel Technik lässt er denn heute, wenn er eine Platte macht, auch noch zu im Studio, sagt, naja, das ist natürlich vereinfacht alles ganz anders und sage ja, und hätte John Lennon zum Beispiel so viel Technik zugelassen, sagt er, ja.
Ja.
Weil es ist letztendlich so, dass es, dass die Technik, wenn man sie richtig nutzt, ja noch nicht heißt, dass sie kalt ist.
Das finde ich ja auch nicht. Also ich finde ja, das ist ja alles schön. Da hätten wir jetzt früher anfangen müssen, das darf man nicht hernehmen. Ja. Und also Bandmaschine und so weiter. Das ist schon klar. Aber KI ist ja dieser Sprung zu sagen, gut, es gibt, du machst es gar nicht mehr, es macht die Maschine ganz für dich. Und du, die KI entwickelt am besten auch noch das Künstlerfoto von einem Typen, den es gar nicht gibt, wie man es ja jetzt gerade erlebt. So, ja. Glaube ich, war diese Nummer 1 der Country Charts in Amerika vor ein paar Wochen.
Komplett.
War ein komplett KI-Song.
Ja. Ja.
Und keiner hat es erstmal gemerkt, bis es Nummer 1 war. Ja. Und dann hat man gesagt, okay, den gibt es also gar nicht, den Song gibt es nicht. Also das gibt es schon, aber halt.
Ja, selbst das Video ist so überzeugend. Also
genau, das ist Wahnsinn.
Das macht mich schon ängstlich.
Ja, aber ich glaube, das wird alles geben.
Mhm.
Und es wird das andere aber auch geben, halt kleiner.
Ja, also der erste große Sprung war, als das Mehrspurverfahren im Studio eingeführt wurde. Erstmal 12 Spuren, dann 24,
16, 24.
Dann irgendwann mal 50. Queen hätte es nie gegeben ohne diese Mehrspurtechnik, weil die...
Ja klar, diese Gesänge und alles, das wäre
gar nicht zu machen gewesen. Ja. Also das hat ja alles auch Reiz und Vorteile. Aber man muss es, glaube ich, eben dosiert einsetzen. Aber da bin ich vielleicht ein Romantiker.
Naja, ich glaube, dass das schon so ist, aber ich glaube, dass die Entwicklungen, die gerade so uferlos scheinen, also ich denke mal so, es wird nicht lang dauern jetzt, bis die erste Streaming-Plattform kommt und sagt, so, bei uns gibt es nur ohne KI.
Hm.
Weil da sind die wirklich Musik hören wollen und die wollen nicht in jeder dritten Playlist verarscht werden. So.
Ja, klar.
So, also das wird schon kommen. Das heißt, es wird dieser Hype, den es jetzt gerade hat, glaube ich, so, ich sage immer, sobald jemand 14, 15 ist und eine Freundin sucht und er sieht irgendwo eine E-Gitarre stehen, wird er sie wahrscheinlich kaufen.
Ich habe nur einen Satz im Ohr. Ich habe ein Freund von meinem Sohn, ein Schlagzeug-Solo von John Bonham vorgespielt. Dann hat der anschließend gesagt, sag mir, das klingt so, als würde jemand in der Küche randalieren.
Ja, ja.
Ja, weil das war natürlich
nicht perfekt.
So klingt es ja auch. Ja. Aber immerhin einer der größten Schlagzeuger des Rock.
Allerdings.
Ja. Ja. Ja.
Lieber Fritz, das war eine tolle Stunde. Vielen Dank, dass du so viel erzählt hast. Wie gesagt, dein Buch. Und was ich unbedingt noch hinweisen will, ist, diese ganzen Interviews, die du gemacht hast, über die wir heute gesprochen haben, die sind nicht verloren gegangen, die gibt's alle. Erzähl mal noch kurz zum Abschluss, was du dir da ausgedacht hast.
Ja, da habe ich mir eigentlich vorgestellt, sowas wie Trivial Pursuit mit Musik, und da könnte man dann draufdrücken, wer spricht da, weil das war ja oft, du hast es vorher angesprochen, wenn man die mal zum ersten Mal reden hört, die Leute, das ist ja ganz was anderes, als wenn sie singen und so. Und da ist jetzt ein Online-Quiz entstanden, das gibt es frei zum Downloaden.
Als App oder
als App heißt in das? Den App-Stores. Quiz mit Fritz.
Okay.
Und da sind Ausschnitte von meinen Interviews mit drin, wo man erraten muss, wer spricht da.
Ja.
Und dann meinen Tickets. Ich habe von allen fast von allen Konzerten noch die Tickets.
Wie viele Konzerte hast du besucht?
400. Schätzungsweise, ja. Weil ich weiß es so ungefähr, weil ich oft mit den Konzerten verbunden ja auch die Interviews dann gemacht habe. Und auch Fotos mit den Leuten, die sich so langsam aufbauen da in dem Spiel. Und das Spiel kommt richtig gut rüber, aber ich brauche noch Reichweite, da kannst du mir helfen.
Also dann machen wir das. Also alle Quiz mit Fritz im App Store runterladen und das ist toll. Lesungen machst du
noch,
oder?
Mache ich noch. Ich bin jetzt wieder unterwegs, die nächste Zeit. Ja.
Okay. Und du hast wieder eine Radiosendung.
Auch wieder Radiosendung, Schwarzwaldradio, genau. Fritzwoch haben die das umgetauft, statt Mittwoch. Also
mit deinem Namen geht einfach so viel.
Fritz geht alles.
Lieber Fritz, danke fürs Kommen, danke für diese schöne Stunde und alles Gute dir und bleib dem Rock'n'Roll treu.
Ganz gerne, und Hannes, herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir großes Vergnügen.